Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Heute wieder bei uns zu Gast im Podcast Professor Dr. Werner Patzelt. Herzlich willkommen, Herr Professor Patzelt.
Gerne wieder, vielen Dank für die Einladung.
Herr Professor Patzelt, wir haben jetzt ein Frühjahr gesehen mit zwei spannenden Landtagswahlen in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, also im Südwesten der Republik. Und was ist denn so Ihr Fazit der beiden Wahlen?
Mein Fazit ist, dass die SPD weit wund geschossen worden ist. Im einen Fall, weil sie sozusagen knapp die 5%-Hürde überschritten hat. Im anderen Fall, weil sie das jahrzehntelang besessene Ministerpräsidentenamt losgeworden ist. Die Union kann sich aber auch nicht uneingeschränkt freuen. Zwar stellt sie in Rheinland-Pfalz demnächst wieder den Ministerpräsidenten und in Baden-Württemberg darf sie mitregieren. Aber in Baden-Württemberg darf sie eben nur mitregieren. Die Grünen werden den Ministerpräsidenten stellen. Und in beiden Ländern muss die Union mit Sozialdemokraten oder Grünen regieren. Das heißt, mit jenen Parteien, auf deren Kurs eingegangen zu sein während der letzten zwei Jahrzehnte der Union ihren spektakulären Niedergang von einer 40+X%-Partei zu einer 30-X%-Partei im Wesentlichen eingebracht hat. Und obendrein merkt die Union, und das zeigen auch die Wählerwanderungsanalysen, dass viele ihrer ehemaligen Wähler weiterhin zur AfD übergehen, also zu jener Partei, welche die Union selbst durch ihren Kurs an der Seite von Sozialdemokraten und Grünen überhaupt erst groß gemacht und überhaupt erst einen Platz im politischen Spektrum gegeben hat. Von den Freien Demokraten muss man hier nicht reden. Leider Gottes scheint nun wirklich die Totenglocke laut zu läuten. Die Grünen, ja, sie haben zwar Macht verloren in Rheinland-Pfalz, behalten sie aber in Baden-Württemberg und behalten ihre große, einflussreiche Rolle im öffentlichen politischen Diskurs weiterhin. Dass die Linke stärker geworden ist, ist auch wahr, aber sie ist noch weit davon entfernt, eine sonderliche politische Rolle zu spielen. Das wäre sozusagen das Gesamtfazit dieser zwei Landtagswahlen.
Ja, dann gehen wir da mal näher rein. Also Sie haben es ja gesagt, SPD in Baden-Württemberg knapp über die 5%-Hürde gekommen mit 5,5%. Und in Rheinland-Pfalz hat man die Bastion in Westdeutschland, also das war ja die letzten 35 Jahre SPD-Land, verloren nach einer ganz, ganz langen Zeit. Was glauben Sie denn, welche Lehren würden die SPD aus beiden Wahlen ziehen?
Ja, offenkundig zieht die SPD daraus die Lehre, dass sie noch nicht links genug ist, noch nicht prosozialstaatlich genug, dass sie noch nicht ausreichend ihre Rolle erfüllt, die deutsche Bürgerschaft vor den sozialpolitischen Zumutungen der Union zu schützen. Das ist die eine von zwei Richtungen, in die sich die SPD nach diesen nicht berauschenden Wahlergebnissen flüchten konnte. Die andere Entscheidung wäre gewesen, ja, wir nutzen das Angebot der Union auf Bundesebene, uns als Kraft der politischen Mitte nicht nur aufzustellen, sondern gemeinsam mit der Union die notwendigen Reformen im Sozialbereich, Rentenbereich und so weiter durchzuführen. Aber nach den Wahlen hat man von der SPD weniger gehört, dass man nun besonders kooperativ mit den Christdemokraten zusammenarbeiten will, sondern man hat eher gehört, dass sich die SPD nun wirklich abgrenzen muss von der nachgerade toxischen CDU. Und das ist eine Entscheidung, die die SPD nicht zu früherer Blüte zurückführen wird, sondern die Ergebnisse aus Baden-Württemberg die SPD ihre eigenen Zukunft lehren lassen.
Ja, aber glauben Sie, dass die SPD auch noch mal die Kurve kriegt und irgendwie die Partei oder eine Partei der Mitte wird? Also mal sagt, okay, wir versuchen mal nochmal einen vernünftigen Kurs für die arbeitende Mittelschicht zu machen und dort Wählerstimmen zu gewinnen, wie das ja Gerhard Schröder auch gemacht hat. Oder glauben Sie, dass es eher Richtung linker Rand geht, wie Sie das beschrieben haben?
Seitdem die SPD von einer Partei, der ihren Aufstieg genommen haben, den Facharbeiter und der Gewerkschafter, zu einer Partei von Akademikern, abgebrochenen oder nicht abgebrochenen Akademikern geworden ist und mehr denn je eine Partei von Funktionären ist, die im Parteiapparat oder im Umfeld der Partei ihre Laufbahn machen. Seitdem ist die SPD immer weniger bereit gewesen, auf die Arbeiterschaft und auf die einfacheren Bevölkerungsschichten einzugehen, sondern hat sich vielmehr in den für die akademische Welt viel faszinierenderen Bereichen der Identitätspolitik verloren. Und man soll auch nicht vergessen, dass die SPD an den sachlich völlig richtigen Reformen von Gerhard Schröder, Agenda 2010, ja nun wirklich intensiv gelitten hat und weiter leidet. Dass die Linke im Westen Fuß fassen konnte und so stark wurde, hat eben damit zu tun, dass die Schröderschen Reformen damals selbst in der SPD auf erheblichen Widerstand gestoßen sind und die SPD seitdem glaubt, sie könne ihre Stellung nur dadurch sichern, dass sie eine möglichst linke Partei sei. Und obendrein, und das nur halb ironisch, aber eben durchaus auch halb ironisch, seitdem die Union ohnehin die bessere deutsche sozialdemokratische Partei geworden ist, tut sich die SPD schwer, an dieser Stelle der sozialdemokratisierten und vergrünten Union ihren Rang abzulassen. Laufen und ihren Platz im politischen Spektrum einzunehmen. Sie mästet ja nachgerade die Union als ihren realen Hauptgegner dadurch, dass sie an Brandmauern festhält und immer mehr Unionswähler dazu zwingt, zur AfD abzuwandern. Und folglich bleibt die Union SPD-kompatibel. Und deswegen können dann viele Leute, denen das nach links strebende SPD in die falsche Richtung zu gehen scheint, zwingen sie immer mehr von solchen Leuten zur CDU. Das zumindest haben die Wählerwanderungsanalysen in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg gezeigt.
Ja, dann schauen wir mal auf die Union, auf die CDU. Es gab ja zum einen die beiden Landtagswahlen, aber es gab ja auch Kommunalwahlen in Bayern. Also man hat jetzt, in Rheinland-Pfalz, den ist man jetzt stärkste Kraft, stellt wahrscheinlich den Ministerpräsidenten. In Baden-Württemberg sieht es ein bisschen anders aus. Da haben die rehbraunen Augen die Ministerpräsidententräume versaut. Also man ist dann nur auf Platz 2 gelandet und wird dann wahrscheinlich eine Regierung mit den Grünen eingehen. Aber in Bayern fand ich ganz erstaunlich, dass viele Landräte, viele Bürgermeister bei der CSU verloren gingen und dass Menschen aus den Freien Wählern dort die Mandate erringen konnten. Lassen Sie uns vielleicht mal so eine globale Frage stellen. Also ist die Union, kann man die als Wahlgewinner bezeichnen von jetzt den 3 oder 4 Wahlen, die es jetzt gab, oder sehen Sie das eher skeptisch?
Also viele Leute aus den Reihen der CDU behaupten, dass die Union tatsächlich die Wahlgewinnerin sei. Sie haben spektakulär in Rheinland-Pfalz gewonnen und in Baden-Württemberg sei sie auch nun fast in das Amt des Ministerpräsidenten, in die Villa Reitzenstein gelangt. Und in Bayern stünde sie ja ohnehin unglaublich stark da. All das sind Illusionen. Insbesondere die Vorstellung, dass die CSU in Bayern Narrenfreiheit genösse und tun könnte, was sie wollte, und gleichwohl würde sie gewählt. Sie ist nun wirklich an der Basis des politischen Systems, nämlich in den Kommunen, endgültig zerplatzt. Wir sehen ja schon seit etlichen Wahlperioden in Bayern einen Abstrom von ehemaligen CSU-Wählern und freilich auch CSU-Mitgliedern hin zu den Freien Wählern, mit denen die CSU sogar eine Koalition eingehen musste. Und dieser Trend hin zu den Freien Wählern hat sich weiter fortgesetzt. Und obendrein ist auch in Bayern die AfD stark geworden. Und nachdem die AfD ja nicht eine Partei ist, die am linken Rand aufgekommen ist und im politischen Lager von Grünen und Sozialdemokraten wildert, sondern eben in den politischen Reihen, die früher die Unionsparteien gewählt haben, ist nun die CSU genauso am Ausbluten wie die CDU. Bloß hat die CSU noch wesentlich mehr Blut und sie hat noch wesentlich mehr Fett auf den Rippen. Und wenn nun seitens der Union davon geredet wird, na ja, 30+X%, das ist doch ganz ansehnlich, dann wird man sagen müssen, dass die Standardgröße von normalen Brötchen, welche die Unionsparteien zu backen gedacht haben in früheren Jahren, dass diese Standardgröße schon arg geschrumpft ist. Und dann kommen meistens CDUler mit dem Argument, na ja, aber wir haben jetzt auch mehr Parteien als früher und folglich bleibt für die einzelne Partei weniger übrig, was ja richtig ist. Aber dazu gesagt werden müsste, dass die große Partei, welche den Nichtlinken im Land Stimmen wegnimmt, die AfD ist, die nun wirklich durch Verschulden der CDU ins Leben getreten ist und in Bayern von der CSU lange Zeit nicht ernst genommen worden ist. Also unterm Strich kann sich die Union gerne in die Tasche lügen, sie sei Wahlsiegerin, sie ist das nicht und ihre Machtperspektiven stehen auch nicht wirklich gut.
Ja, schauen wir mal auf die AfD. Also die haben ja in beiden Bundesländern ein gutes Ergebnis eingefahren, muss man einfach sagen. Also knapp 20% und in Rheinland-Pfalz mit 19,5% sogar das beste Ergebnis in einem westdeutschen Land. Hat Sie das Ergebnis überrascht oder sagen Sie, okay, damit habe ich schon gerechnet, dass Sie so viele Stimmen bekommen?
Naja, zum einen lese ich ja regelmäßig Umfragedaten und kann folglich die Trends in den Umfragen erkennen und folglich musste niemand überraschen, dass die AfD im Westen stark ansteigt. Und zum anderen erinnere ich an einen Buchtitel, vor so 20 Jahren erschienen mit dem Titel »Die Ostdeutschen als Avantgarde«. Und die Aussage war, dass viele Probleme, die Westdeutschland auch erreichen werden, in Ostdeutschland zunächst spürbar werden und das Wahlverhalten beeinflussen, weil die ostdeutsche Gesellschaft nach der Wiedervereinigung nicht so üppig ausgestaltet, nicht so stabil war, nicht so eingerostete oder eingerastete Wählerpräferenzen hatte wie die westdeutsche Gesellschaft. Und in diesem Osten mit seiner Volatilität in den Wählerorientierungen wurde die AfD groß. Im Westen haben dann viele Leute sich zu beruhigen versucht mit dem Argument, dass die AfD ja eine ostdeutsche Regionalpartei sei und nur dort könne sie stark werden, weil er dort die Wählerschaft ungebildet, auf alle Fälle nicht auf westdeutschem Niveau sei. Das war immer schon falsch, nur wurden eben im Osten die Probleme eher sichtbar, die Probleme mit unserer Migrationspolitik, mit der inneren Sicherheit. Jetzt auch die Probleme mit Energiepolitik und insbesondere der Ärger darüber verbreitet sich nun auch im Westen, dass der Wähler wählen kann, was er will. Er bekommt immer einen Mix aus Unions- und SPD- oder aus Unions- und Grünen-Politik. Plakativ zugespitzt, die Wählerschaft, wenn man sich die Stimmenanteile der Parteien ansieht, wünscht sich seit langer Zeit Mitte-Rechts-Politik. Sie bekommt aber ständig Mitte-Links-Politik. Und das führt immer mehr Wähler zum Wählern der AfD, weil ihre Überzeugung die ist, wer eine Alternative zum Mitte-Links-Kurs der Union will, der muss die AfD stärker und stärker machen. Ja, idealerweise etwa in Sachsen-Anhalt mit absoluter Mehrheit der Mandate ausstatten. Und das ist jenes größere Kraftfeld, das sind jene größeren Geschiebekräfte, gegen deren Hintergrund man gut versteht, dass die AfD ja kaum anders konnte, als auch im Westen stark zu werden. Und da helfen dann sozusagen fallweise Skandalisierungen auch nicht so furchtbar viel wie die rehbraunen Augen einer Schülerin, der Union in Baden-Württemberg geschadet hat.
Ja, lassen Sie uns dann auf die Brandmauer schauen. Wie ist denn da Ihre Einschätzung aus Ihrer Sicht? Also die scheint ja nicht zu funktionieren. Wie geht's denn da weiter? Also was muss die Union tun? Was muss vielleicht auch die AfD tun? Oder würden Sie sagen, das ist so eingefahren, dass die auf alle Ewigkeit bestehen bleibt?
Brandmauer ist ein Konzept, das davon ablenkt, dass der Leitgedanke darin besteht, die Union an die Seite von SPD und Grünen zu zwingen. Und insofern hat die Brandmauer bestens funktioniert. Die Union selbst verbietet sich jeden Gedanken daran, mit einer anderen Partei als mit den Sozialdemokraten und den Grünen regieren zu können. Der Bundeskanzler brachte das neulich auf die Formel. Er habe sich nun dafür entschieden, politische Mehrheiten nur in der politischen Mitte zu suchen. Und das heißt, gemeinsam mit Sozialdemokraten und Grünen, denn offenkundig sind das beide Parteien der politischen Mitte und höchstens die Linke ist vielleicht eine linke Partei. Zum anderen ist es so, dass der Leitgedanke der war, dass man sozusagen das Wachstum der AfD einschränken kann, indem man sagt, das ist das Höllenfeuer, gegen das errichten wir nun, wir sozusagen die zivilisierte Welt, eine Brandmauer und dann wird die AfD nicht größer werden. Ganz offenkundig hat diese Strategie überhaupt nicht funktioniert. Die AfD wurde größer und gerade auch im angeblich gegen sämtlichen Rechtspopulismus gesicherten deutschen Westen. Drittens und die AfD betreffend, ist die AfD aus zwei Gründen in einer sehr misslichen Lage. Zum einen ist es so gekommen, dass die AfD immer mehr als eine rechtspopulistische, rechtsdemagogische, rechtsradikale Partei teils ausgegeben oder diffamiert worden ist, teils sich auch selbst so aufgestellt hat. Wenn man sich die Mitgliederentwicklung nach der Gründung der AfD vorstellt, ist es einfach so, dass nur noch ein kleiner Teil der ursprünglichen AfD-Mitglieder jetzt in der AfD sind und dass die Partei tatsächlich rechter geworden ist. Was eben auch mit der Ausgrenzung zu tun hat und dass Leute, die sich dann trotzdem zur AfD bekennen, dann sozusagen Hardcore-AfDler sind, so wie manche Linke eben Hardcore-Linke sind. Aber der zweite Teil des Problems der AfD besteht darin, dass in den Reihen der Mitgliedschaft und auch der Wählerschaft die Vorstellung vorherrscht, die Aufgabe der AfD sei es, eine Alternative zu sämtlichen sogenannten Altparteien zu sein. Und was überhaupt nicht in Frage käme, wäre ein Bündnis mit der volksverräterischen CDU-Partei. Die CDU sei das Verachtenswürdigste, was Deutschland, abgesehen von den Grünen und den Linken, hervorgebracht habe. Und die AfD würde ihre ganze Existenzberechtigung verlieren, wenn sie mit der CDU zusammenwirkte. Und so gibt es auch seitens der AfD keine wirklich belastbare Bereitschaft, mit der Union zusammenzuwirken. Und insofern funktioniert die Brandmauer auch in der Weise, dass die AfD nachgerade zufrieden damit ist, an den Rand des politischen Spielfeldes gedrängt zu sein, in der Hoffnung, irgendwann eben absolute Parlamentsmehrheiten zustande zu bringen, um dann, wie Franz Josef Strauß es gesagt hätte, aufzuräumen. In Sachsen-Anhalt kann es so kommen. Ob es so kommt, ist noch nicht abzusehen.
Ja, Sie haben es gerade angesprochen. Im Osten wird gewählt, 3 Landtagswahlen im September, 6. September Sachsen-Anhalt und dann 20. September in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Und wie ist denn da Ihre Einschätzung? Also die AfD mit dem Spitzenkandidaten in Sachsen-Anhalt, die fährt ja wirklich die Strategie, wir wollen die absolute Mehrheit haben, um aufzuräumen, in Anführungszeichen. Glauben Sie, dass das verfängt, dass das funktioniert oder glauben Sie, dass das doch zu tollkühn ist, diese Strategie?
Alle Umfragen zeigen, dass es so kommen wird, dass die AfD mit Abstand stärkste Partei wird, und zwar in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen-Anhalt. Und dann hängt es davon ab, wie viele von anderen Parteien die 5%-Hürde überspringen. Ob 41, 42, 43% für die AfD ausreichen, ihr eine absolute Sitzmehrheit im Parlament zu bescheren. Und nachdem es immer sehr knapp ausgeht am unteren Rand, nämlich dort, wo man die 5%-Hürde überspringt oder nicht, werden wir das erst am Wahlabend so richtig wissen können. Aber klar ist, es wird in 2 ostdeutschen Flächenländern die AfD mit Abstand stärkste Partei werden, und zwar ganz wesentlich zum Nachteil der CDU, die ihrerseits nur darauf hoffen kann, dass wie in Rheinland-Pfalz etliche SPD-Wähler zu ihr übergehen. Und in Berlin wird es so ausgehen, dass die CDU-Besetzung des Rathauses zu Ende geht und dass dort eine klare Linksregierung dieses Bundesland regieren wird.
Ja, also das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Jetzt ist halt die Frage, wie kann ich denn die AfD nochmal klein kriegen? Also zum einen gibt es ja das Konzept der Minderheitsregierung, also dass ich vielleicht sage, okay, ich suche mir für meine Themen, siehe Sachsen, meine Mehrheiten. Oder ich mache halt einfach mal gute Politik. Was sollte man aus Ihrer Sicht machen? Die beiden Dinge oder was ganz anderes?
Man sollte sich keine Denkverbote in Bezug auf Minderheitsregierungen auferlegen, sich aber schon klar machen, dass das auf Bundesebene völlig unrealistisch ist, weil wir immer noch den Bundesrat haben, der regelmäßig eine Anti-Bundestagsmehrheit von der Wählerschaft beschert bekommt. Und ohne Zustimmung des Bundesrates ist ein Großteil von Bundesgesetzen überhaupt nicht verabschiedbar. Also Minderheitsregierung auf Bundesebene ist immer nur eine Sache, die zwischen der einen Regierungskrise und der Neubildung der nächsten Bundesregierung stattfindet. Auf Landesebene ist so etwas möglich, aber mir scheint, da wird die Sache inzwischen falsch angepackt. Als die CDU bei der vorletzten Landtagswahl in Sachsen noch die Chance hatte, so stark zu werden, dass sie eine starke Minderheitsregierung hätte bilden können. Minderheit schon, aber eine sehr starke, mit klarer CDU-Politik. Da hat der damalige und jetzige Ministerpräsident Kretschmer das Ganze wütend von sich gewiesen. Das seien Gedankengänge eines politisch nicht so richtig denkenden Politikwissenschaftlers. Ich hatte damals nämlich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen langen Aufsatz über die Notwendigkeit und Richtigkeit von Minderheitsregierungen geschrieben. Jetzt bildet er eine, aber die CDU ist so schwach geworden, dass er dazu die Sozialdemokraten und auch die Unterstützung anderer nicht zentristischer Parteien braucht. Und in Thüringen ist die Minderheitsregierung sogar für die Wahl des Ministerpräsidenten, also für ihre eigene Installierung, angewiesen gewesen auf Stimmen aus der Linken. Das ist nicht die Weise, wie man mit Minderheitsregierung die AfD kleiner macht, weil man in solchen weit gespannten Regierungen immer nur eine Politik des kleinsten Nenners machen kann und auf alle Fälle Mitte-Links-Politik oder Linkspolitik, aber mit der CDU eben Mitte-Links-Politik bekommt, die bei der Wählerschaft genau zum Ankreuzen der AfD auf dem Stimmzettel führt, was vielleicht die Union eines Tages doch noch begreifen wird, weil das einfach den Tatsachen entspricht. Klein bekommen kann man die AfD vielleicht gar nicht mehr. Versuchen Sie mal, die CDU oder die CSU in Bayern klein zu bekommen nach so vielen Jahren. Der ganze Gedankengang, wir kriegen die AfD klein, lebt davon, dass die AfD als eine vorübergehende Störung im deutschen Parteiensystem wahrgenommen wird, die gar keine echten Probleme unseres Landes anspricht, die überhaupt nur Protestwähler anzieht und folglich schnell verschwindet, wenn die anderen Parteien sagen, ach ja, ihr liebe Wählerschaft, wir nehmen euren Protest zur Kenntnis. Also allein schon der Gedanke, man könne die AfD klein bekommen, führt einen in die falsche Richtung. Aber was man sehr wohl angehen könnte, wäre, die Ursachen des AfD-Aufstieges zu begreifen und an den Ursachen etwas zu tun. Und die Ursachen, die sind allbekannt. Die AfD wäre ohne die waghalsige Euro-Rettungspolitik der Merkel'schen Regierung gar nicht zustande gekommen. Sie wäre ohne die waghalsige Migrationspolitik der Merkel-Regierung, die CDU-SPD-Grünen-Politik gemacht hat, sie wäre nicht groß geworden. Und die AfD würde nicht so viele Leute an ihrer Seite versammeln, die sozusagen in trotziger Solidarität zur AfD stehen, wenn die etablierten Parteien sich nicht jede Mühe gäben, der AfD ihr legitimes politisches Existenzrecht abzusprechen. Sie ist eine gesichert rechtsextreme Partei, sie sollte lieber gestern als morgen verboten werden. Und selbst wenn sie im Bundestag die größte Fraktion ist, sie kriegt trotzdem einen kleinen Sitzungssaal für ihre Fraktion, der für die FDP ausgereicht hätte, aber jetzt natürlich zu Zuständen führt, die man im Bereich der Rinderhaltung für mit dem Tierschutz nicht vereinbar halten würde. Kurzum, richtige Politik zu machen, die Probleme der Bürger aufzugreifen und tatsächlich jetzt Reformen umzusetzen, welche die Bürgerschaft entlasten. Das wären Möglichkeiten, den Leuten klarzumachen, ach ja, die etablierten politischen Parteien haben die Warnschüsse allmählich gehört. Sie wollen tatsächlich ihre Fehler einsehen und korrigieren. Aber bislang sieht es nicht danach aus. Vielleicht kommt da jetzt der Sommer der großen befreienden Reformen, vielleicht aber nicht. Und wenn er nicht kommt, der Sommer der befreienden Reformen, dann kommt der nächste Winter des Missvergnügens und dann im nächsten Jahr ganz gewiss eine Regierungskrise auf Bundesebene.
Ja, lassen Sie uns vielleicht noch zum Abschluss über die FDP reden. Sie haben ja eingangs gesagt, okay, SPD scheint jetzt politisch tot zu sein, also das Totenglöckchen ist geläutet. In Rheinland-Pfalz war das Ergebnis, glaube ich, sehr, sehr enttäuschend. Also da war die FDP ja auch immer sehr, sehr stark und auch in der Regierung beteiligt. Und Baden-Württemberg ist ja das Stammland der FDP und dort hat es ja auch nicht funktioniert, obwohl die Generalsekretärin sich eine Glatze rasiert hat. Jetzt, wie ist denn Ihre Einschätzung? Also kann die FDP es nochmal schaffen, wie damals unter Lindner, nochmal hochzukommen oder ist aus Ihrer Sicht der Zug abgefahren?
Alles hängt davon ab, was die FDP in Aussicht stellt. Und ob das was in Aussicht stellt bei der Bürgerschaft auf Zustimmung oder auf Resonanz trifft. Das, was die FDP immer stark gemacht hat und gerade in ihrem Stammland war, dass sie für einen klaren Liberalismus stand. Liberalismus ist Eigenverantwortung des Bürgers. Liberalismus ist Zurückdrängung der Rolle des Staates auf eine Rechtswahrungsinstitution. FDP steht für das Gegenteil des Nennestaates, wo der Staat alles besser weiß als die Bürgerschaft, wo der Staat mit Geboten und Verboten, mit Anreizen die Bürger zu bestimmten Verhalten veranlassen will, statt ihnen die Freiheit zu geben, ihre Fehler zu machen und freilich sie dann auch für ihre Fehler büßen zu lassen, statt sie unter staatliche Protektion zu stellen. Dafür stand die FDP, und das kann man dann ausdeutschen als Wirtschaftsnähe, Entfesselung der Wirtschaftskräfte, damit das Steueraufkommen so sprudelt, dass der Staat sich als Sozialstaat aufstellen kann. Aber die FDP hat statt in dieser großen Münze, mit diesen großen Geldscheinen, das wofür sie steht, den Wählern auszureichen, hat immer kleinere Münze benutzt. Und am Schluss in der letzten Ampelkoalition, einer Koalition der Reformen, da war die FDP für Reformen wie die Cannabisfreigabe, als ob das eines der zentralen Probleme unseres Landes wäre. Und die FDP hat auch dem nur zögerlich Einhalt geboten, dass der Nennestaat sich immer weiter ausgebreitet hat. Dann nutzt es dann auch nicht zum Schluss, die Regierung zerbrechen zu lassen, wenn kein Absprung zu einem sicheren neuen Ufer da ist. Das neue Ufer wäre eine starke Union, mit der die FDP koalieren könnte. Aber diese starke Union gibt es nicht mehr. Infolgedessen ist die FDP sozusagen auf dem Weg ins politische Nirvana gewesen. Und jetzt scheinen sie in Nirvana angekommen zu sein. Indem ich das formuliere, hoffe ich, merkt an jeder, dass keine Spur von Schadenfreude meinen Aussagen beigefügt ist. Ganz im Gegenteil, es gehört zu den ganz großen Problemen unseres politischen Systems, dass wir keine klar liberale Partei haben. Eigentlich bräuchten wir die FDP jetzt notwendiger denn je, aber nicht jene FDP, die sich nun mit Identitätspolitik und Klientelismus durchlaviert, sondern jene FDP, die klar sagt, dass wir ein liberaler Staat sein wollen und dass Liberalismus eben eine Zurückdrängung von staatlichen Erziehungs- und gesellschaftlichen Neugestaltungsansprüchen verlangt.
Ja, noch eine allerletzte Frage. Schauen wir mal auf das Ende des Jahres 2026. Die Landtagswahlen sind rum, die politische Betrieb geht so langsam in die Weihnachtsferien. Wie ist Ihre Einschätzung? Also wird die Brandmauer da noch stehen oder ist sie gefallen?
Die Brandmauer im Sinn, dass es sich nicht gehört, mit der AfD zusammenzuwirken. Sie wird nach wie vor bestehen. Sollte es für die AfD in Sachsen-Anhalt eine absolute Mehrheit geben, dann sind wochenlange Straßenschlachten, bürgerkriegsähnliche Zustände, Hetzjagden auf AfDler und so weiter nachgerade vorhersehbar. Und die Abneigung der AfD, gerade aus einer starken Position der CDU gegenüber irgendwelche Zugeständnisse zu machen, die wird auch abgenommen haben. Das heißt, die äußeren Umstände werden sich verändert haben, aber sie werden sich so verändert haben, dass man seitens der Union und der AfD darüber nachdenken muss oder es nur noch schwer vermeiden kann, darüber nachzudenken, wie man denn mit der durch Wählervotum zugewachsenen politischen Verantwortung umgehen kann. Die Dinge dann weiter treiben zu lassen und zu sagen, gerade jetzt müssen alle Nicht-AfD-Parteien zusammenwirken, um irgendwas AfD-artiges zu verhindern. Gerade jetzt müssen wir jede parlamentarische Initiative einer stark gewordenen AfD mit einer Einheitsfront der Ablehnung quittieren, damit ja nicht unser Staat auf die falsche Richtung kommt. Das führte dann lediglich zu einem Dahintreiben lassen der Probleme, die wir haben. Und die Dinge treiben zu lassen, ist die schlechteste Amtsführung, die man sich denken kann. Kurzum, nach den Wahlergebnissen, die mit großer Wahrscheinlichkeit einen weiteren Verfall der Union, ein weiteres Aufsteigen der AfD, ein weiteres Einbüßen der SPD nach sich ziehen würden, wird die politische Landschaft so verändert sein wie, und jetzt kommt ein zu drastisches Bild, das ich gleich entschuldigend zurücknehme, so wie sich die europäische Landschaft nach den Ersten und Zweiten Weltkriegen so verändert hatte, dass so Themen wie deutsch-französische Erbfeindschaft endgültig von der Agenda abgeräumt waren und man begriffen hat, dass nur im Zusammenwirken im Rahmen der Europäischen Union etwas Heilsames für diesen geschundenen Kontinent entsteht. Ungefähr so verheert wird, scheint mir, die deutsche politische Landschaft am Ende dieses Jahres sein. Und vielleicht sieht man daraus dann positive Konsequenzen, so wie die europäischen Völker nach dem Zweiten Weltkrieg endlich sich auf positives Zusammenwirken eingelassen haben.
Herr Professor Patzelt, vielen Dank für das Interview. Wir werden das Thema natürlich hier weiter auch mit Ihnen besprechen und Ende des Jahres uns nochmal zusammenschalten und dann schauen wir mal, wie es ausgeht. Vielen Dank.
Gerne geschehen und alles Gute.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.